Willkommen bei Projektmanagement im Glas, dem Podcast für IT-Entscheider, die Projekte erfolgreicher steuern und nachhaltig zum Ziel führen wollen. Mit Christian Dirk, präsentiert von Corivus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projektmanagement im Glas. Hier geht es nicht um die nächste Methode und nicht um den nächsten Toolvergleich. Hier geht es um Entscheidungen in Projekten, die unter Zeitdruck, mit unvollständigen Informationen und trotzdem mit voller Verantwortung getroffen werden müssen. Heute schauen wir auf einen Wechsel, der leichter klingt, als er ist. Vom Konzern in den Mittelstand. Was passiert, wenn erlernte Reflexe nicht mehr helfen? Wenn breite Absicherung zu langsam wird, kurze Wege aber auch kurze Reaktionszeiten verlangen? Ich erinnere mich an ein IT-Projekt in einem mittelständischen Unternehmen. Ein zentrales System sollte abgelöst werden. Das Projekt war festgefahren. Die Fachabteilungen blockierten, weil sie die Risiken für zu hoch hielten. Im Konzern wäre jetzt wahrscheinlich eine Taskforce entstanden. Es hätte eine vertiefte Analyse gegeben, Risikoeinschätzungen, weitere Stakeholder-Runden und am Ende womöglich ein Kompromiss, der möglichst niemanden wehtut. Hier im Mittelstand war die Situation eine andere. Der Geschäftsführer kam auf mich zu und sagte: Christian, wir müssen jetzt was entscheiden. Wir haben nicht die Zeit für wochenlange Analysen. Was ist der Weg, der uns jetzt handlungsfähig macht? Dieser Satz ist mir geblieben, denn plötzlich ging es nicht mehr darum, die theoretisch perfekte Lösung zu finden. Es ging darum, unter Unsicherheit eine klare Richtung vorzugeben, die Risiken bewusst zu tragen und handlungsfähig zu bleiben. Genau in diesem Moment haben meine erlernten Reflexe aus der Konzernwelt nicht mehr gegriffen. Und damit sind wir bei der Leitfrage dieser Folge. Was müssen Führungskräfte verändern, wenn Absicherung, Konsens und vollständige Planung nicht mehr automatisch zu einer besseren Entscheidung führen? Meine These für heute: gute Entscheidungskultur ist nicht zuerst eine Frage der Unternehmensgröße, sie ist eine Frage von Führungsklarheit. Aber die Bedingungen, unter denen diese Klarheit wirken muss, sind im Konzern und im Mittelstand grundsätzlich verschieden. Und über dieses spannende Thema spreche ich heute mit Dr. Frank Scholz. Frank ist Geschäftsführer für Digital und IT bei Citi und zuvor war er dort viele Jahre als Group CIO tätig und bringt langjährige Führungserfahrung aus anspruchsvollen IT-Organisationen, IT- und Transformationsvorhaben mit. Frank, ich bin froh, dass du da bist und sag doch ein paar Sätze zu dir selbst, zu unseren Hörern.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich heute, hier einmal auf Rede und Antwort stehen zu können und von den Erfahrungen der letzten Jahre zu berichten. Ich habe eine Geschichte, die in den Konzernen begann, von der Ausbildung, von der kaufmännischen Ausbildung in Großkonzernen bis über Studium. Und erste Schritte nach dem Studium waren alle konzerngeprägt, international, national. Bevor mich 2018 eben der Schritt an die Küste brachte, in einen Mittelstand mit einer dezentralen Geschäftsarchitektur. Und ich glaube, das wird halt auch eine ganz spannende Diskussion, weil man da doch ganz viel anders machen kann und muss, um eben mit dem Geschäft am Markt mitgehen zu können.
Perfekt. Das war die Idee und du hast meine Intro-Geschichte gehört. Lass uns einfach direkt starten. Welche Entscheidungen jetzt aus der Vergangenheit hättest du im Konzern so nie getroffen, die im Mittelstand aber unumgänglich war? Oder gab es einen Fall, bei dem es genau umgekehrt war?
Also der Mittelstand ist ja sehr stark am Markt. Also sprich, die Orientierung am Kunden ist das Wichtige. Und wenn du die Umsätze oder die Leistungsversprechen gegenüber den Kunden nicht hältst, bist du auch ganz schnell wieder vom Markt weg. Das heißt, die Entscheidungsgeschwindigkeit ist hier eine ganz andere. Das hat ja auch Einfluss in, wie treffen wir Entscheidungen. Und teilweise werden wichtige Entscheidungen auch nur anhand von Fakten, die auf dem Papier stehen, nicht in einer Präsentation, ad hoc in einem Meeting getroffen, weil wir wissen, sie sind für das Geschäft essentiell. Und das Wichtigste ist, glaube ich, wir beginnen mit der 80% oder 50% Lösung zum Teil und nicht mit der 120% Lösung, um eben den Markt, den Kunden entsprechend zu bedienen und nicht zu verlieren.
Ja, das hört sich Genau, nach Mittelstand. Dann hast du ein konkretes Beispiel für eine Entscheidung, an der du das festmachen kannst.
Also wir haben verschiedene Bereiche im Vertrieb. Wir sind sehr, sehr breit aufgestellt und aber auch sehr tief von dem normalen Vertrieb bis hin zur Fachberatung, wo uns natürlich jetzt auch nicht nur in der aktuellen Situation, aber gerade in Europa, in den diversifizierten Märkten, eine individuelle Kundenansprache wichtig ist. Und das ist nicht nur im Sinne von, ich verkaufe Ware, sondern ich verkaufe auch Fachexpertise und ich verkaufe auch entsprechende Konzepte. Dementsprechend war es oder ist es immer im Alltag so, dass wir nicht auf eine große Systemlandschaft setzen können, zum Beispiel für die Wissensvermittlung der Fachexpertise an unsere Außendienstmitarbeiter, sondern wir müssen auch entsprechend dann mit kleineren Tools arbeiten, die eben nur eine Halbwertszeit von 1, 2 Jahren oder 3 Jahren haben, gerade in der heutigen Zeit der KI. Und den Weg der Flexibilität müssen wir mitgehen. Das ist natürlich auch eine Belastung für den Anwender, weil er alle 2 bis 3 Jahre ein neues Tool bekommt. Aber im Prinzip sind die Tools oder müssen die Tools so einfach sein, dass er sie auch immer sehr schnell adaptieren und nutzen kann und als Alltagsunterstützung, als Werkzeug auch entspricht. Und das war gerade im Vertrieb, ist das eigentlich unser tägliches Geschäft, so dass wir da immer entsprechende Apps mit zuschalten zum Beispiel oder eben KI-Funktionalitäten oder eben auch in unseren Webshops entsprechende Pop-up-Stores live nehmen, die wir dann innerhalb von wenigen Tagen auch wieder zurückbauen, weil sie eben eventbezogen waren, nicht mehr relevant sind, etc. Also solche Themen. Also der Vertrieb ist das bei uns das flexibelste Teil im Gesamtgetriebe.
Klar, und jetzt sprichst du natürlich einen Punkt an, der sehr wichtig ist. Wir kennen das ja auch von größeren Firmen, von Konzernen, dass man dann eben vorher erstmal größere Konzepte arbeitet, den Fachbereich einbindet, dann Workshops macht, ne, die Anforderungen erhebt und so weiter und so fort. Und was du jetzt sagst, ist ja schon eher so dieses Thema, ich habe einen Bedarf beim Kunden. Ich ja, schreibe mal grob so die Anforderungen auf und versuche dann auch direkt mit einem Ansatz, mit einer Lösung, mit einer Applikation dann zu unterstützen, ne? Ist das richtig?
Genau, also diese Unterstützung, wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Hauptgeschäft wird von Menschen für Menschen gemacht und dem bleibt in vielen Bereichen auch noch so, zumindest in Europa. Und dem Mensch dieses Vertrauen zu geben, dass er eben das richtige Werkzeug hat und das Werkzeug auch die richtige Antwort oder die richtige, ja, kundenbezogene Antwort ausspuckt, das ist das Wichtige. Und dieses Vertrauen der Menschen zu gewinnen und auf der anderen Seite auch die Sprache der Anwender zu sprechen, weil die Adaptionsgeschwindigkeit eine sehr hohe sein muss. Das ist etwas, was sich hier verändert. Und auch die Wechselbereitschaft der verwendeten Technologien. Der Hauptaspekt ist bei uns das Thema Geschwindigkeit. Also Umsetzungsgeschwindigkeit geht als Prämisse vor alles, bei gegebenen Nutzen natürlich, ne? Aber das Thema Geschwindigkeit ist das Wichtigste. Nicht nur als Erster am Markt zu sein mit Lösungen, sondern eben die nachhaltigen Lösungen an den Markt zu bringen. Das ist ein riesen, riesen Aspekt, für den wir auch stehen als Unternehmen, mit dem wir in verschiedenen Bereichen auch eben Marktführer sind. Und das muss sich halt auch im technologischen Sektor eben widerspiegeln. Hierfür ist es nicht notwendig, immer die beste und teuerste Technik einzusetzen, vermeintlich beste und teuerste. Hier geht es eben die anwendungsgerechteste, die nutzungsgerechteste Technik zu suchen und zu finden und entsprechend schnell zu integrieren. Und das ist eben bei uns auch eine Ausrichtung im Unternehmen, dass der Integrationsteil in unserem Unternehmen als absolut wichtigster Aspekt innerhalb der IT gekennzeichnet ist, innerhalb des gesamten Digitalbereiches. Und deswegen haben wir da zum Beispiel auch das gesamte Architekturwesen verankert.
Das macht Sinn. Du hast jetzt eben den Punkt gesagt, Frank, Geschwindigkeit und das Thema Geschwindigkeit wird gerade im Mittelstand schnell zum Argument, aber mal Gegenthese, schnell ist nicht automatisch gut, ne? Wo siehst du da die Grenze zwischen kalkuliertem Risiko und Fahrlässigkeit?
Genau, also das meinte ich mit Geschwindigkeit bei gegebenem Nutzen. Also der Nutzen muss schon ersichtlich sein. Wir laufen jetzt nicht blauäugig durch die Gegend und sagen, oh, Hauptsache, wir haben was gelauncht, sondern der Kosten-Nutzen. Und der Kosten-Nutzen muss natürlich die Business-Seite inkludieren. Und das muss da sein. Also einen einfachen Business Case, je nach Sachverhalt, der wird immer mitgerechnet, auch gerade bei KI-Projekten. Wir sehen ja gerade eine Kostenexplosion bei der KI-Nutzung.
Ja,
Das
Stichwort
heißt,
Credits und nutzungsbasierte,
genau,
ne?
ja, also das ist ein Riesenthema. Das heißt, wie komplex ist der Sachverhalt, den ich löse und wie schätzen wir den Nutzen ein fürs Unternehmen? Und dieser muss gegeben sein. Und wenn wir den erkennen, dann wird natürlich entsprechend das Thema Geschwindigkeit zum führenden Element in der Umsetzung.
Verstehe. Wenn ihr entscheidet, meine, bist du jetzt in der Geschäftsführung, habt ihr da regelmäßige Runden, wo ihr dann genau solche Punkte auch besprecht? Und welche 2, 3 Informationen müssen für dich vor einer Entscheidung zwingend dabei sein? Du hast jetzt eben schon den Business Case genannt, ja? Vielleicht kurz zu den beiden Punkten.
Also wir treffen uns regelmäßig, allgemein in Showfixen wöchentlich, beziehungsweise eben sachverhaltsbezogen zu einzelnen Maßnahmen, Projekten, Alltagsgeschäft etc. Die Kontaktpunkte sind auch wichtig, damit man eben sich über den Alltag austauscht, weil selbst aus dem Alltag kommt unheimlich viel Themen hervor, die uns das Geschäft optimieren können. Was wir aber als Basis für Entscheidungen immer nehmen, ist eine einfache SWOT-Analyse mit einem Business Case. Ja, also eine SWOT ist für mich das Thema Nutzen auch, weil es gibt ja nicht nur quantitativen Nutzen, es gibt auch einen qualitativen Nutzen, und der ist natürlich mit einer SWOT besser zu beschreiben.
Ja, das hört sich sehr pragmatisch an und war vor allem sehr direkt. Ne? Wenn man mal an die Konzernerfahrungen, die wir ja beide haben, zurückdenken, wenn du da Anforderungen aus dem Vertriebsbereich irgendwie hast, ne, bis die mal überhaupt in so eine Art Vorlage kommen, ne, dann in einen Terminplan reinkommen, bis mal ein Steering Committee oder ein Board oder sonst was mit sich beschäftigt, ne, der vergehen ja zum Teil Monate.
Ja, also das ist bei uns nicht. Also wie gesagt, wir haben die wöchentliche Geschäftsführersitzung. Wir haben regelmäßige Sitzungen mit den Eigentümern auch, mit den Eigentümerstrukturen. Das ist auch ein Riesenvorteil, den wir natürlich haben, die enge, starke Zusammenarbeit über alle Ebenen und Strukturen hinweg. Und was auch ein wesentlicher Treiber ist, der natürlich dann auch im Rahmen der Umsetzung für Vertrauen sorgt, ist, habe ich die richtigen Leute an Bord und die richtigen Kompetenzen. Und das findet man eben heraus, indem man im Geschäft sehr eng verbunden ist. Es gibt keinen, auch in der Geschäftsführung nicht oder auf Ebene der Prokuristen nicht, der nicht das Kerngeschäft kennt und eine Verantwortung im operativen Kerngeschäft mitträgt. Das ist ein ganz wichtiges Bindeelement.
Das ist, glaube ich, auch mit eine ganz wichtige Unterscheidung, dass du halt wirklich eine Person hast, die die Entscheidung dann trägt und die auch der Ansprechpartner ist und auch dafür verantwortlich ist, und zwar in vollem Umfang. Ich glaube, das ist einer der größten Unterschiede auch zum Thema Konzern. Ich hatte ja vorhin gesagt, man versucht so keinem weh zu tun, ne? Und das sind so die typischen erlernten Muster, die man so hat. Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Mittelstand. Wenn wir jetzt nochmal will gucken, ein weiterer Punkt, den wir diskutiert hatten im Vorgespräch, ist das Thema Vertrauen statt Prozess. Also wann ist es richtig, auf einen langjährigen Partner zu setzen, statt auf einen formalen Auswahlprozess zum Beispiel, ne? Und wann, wo ist vielleicht da die Grenze, wann wird so ein Vertrauen auch gefährlich?
Also das Wichtigste ist, wie eben schon formuliert, der Vertrauen in die Menschen und die richtigen Menschen an der richtigen Position zu haben. Und dass wir Menschen haben, die auch auf ihren Ebenen eine Entscheidungs- oder Verantwortungsbereitschaft haben. Das ist das Wichtigste. Wenn ich auf den Ebenen keine Entscheidungsbereitschaft und eine Verantwortungsbereitschaft habe, dann kann ich auch nicht mich darauf verlassen, dass Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden. Und dass ich eine saubere, transparente Kommunikation bekomme, weil die saubere, transparente Kommunikation ist unser Baustein für das Thema Vertrauen. Natürlich wären Projekte, größere Projekte, wir sind in einer Multi-Projektumgebung, Programmumgebung im Unternehmen unterwegs. Im Rahmen derer führen wir mehrere ERP-Systeme gleichzeitig ein in Europa, die natürlich alle miteinander vernetzt werden müssen auf prozessualer Ebene und auf technischer Ebene. Da ist es natürlich klar, dass wir eine ganz klare Struktur brauchen, wie diese Projekte geführt und umgesetzt werden. Hier bedienen wir uns entsprechender Projektmethodiken und entsprechender Projekttools auf, so dass wir eben auf Task-Ebene auch die entsprechende Erfolgsgeschichte verfolgen können. Also wir müssen es messbar machen. Das ist was ganz Wichtiges. Also den Erfolg tracken, nicht nur nach Budget und Zeit, sondern nach Inhalt. Und der Inhalt ist nicht, wie schnell kommt das Projekt von einem Storypoint zum nächsten, sondern wie werden die Erfolge, die das Projekt erarbeitet, in der Praxis angenommen und umgesetzt und wie tragen sie zum Erfolg des täglichen Geschäfts bei?
Das ist, glaube ich, wichtig, und vielleicht nochmal dazu ein Satz. Das Thema Pragmatismus ist ja auch kein Freifahrtschein, ne? Das heißt, du brauchst immer Leitplanken, du brauchst immer auch ein Grundset an Methoden. Ich meine, deswegen ist ja unser Podcast auch Projektmanagement im Glas. Projektmanagement ist ein Thema, was auch gerade in der heutigen Zeit, wo sehr viele Unternehmen sich auch agilisiert haben, zu Recht, aber so ein Stück weit diese Ende-zu-Ende-Sicht verloren haben, ist da schon ein wichtiges Element. Und mit deiner Erfahrung natürlich aus sehr starren Strukturen, großen Strukturen, aus Konzernen, jetzt im Mittelstand auch so ein paar Elemente mit einzuziehen und darauf zu achten, dass sie eingehalten werden, ist, glaube ich, gut. Du hattest eben einen Punkt genannt, Frank, das Thema, oder wir hatten darüber diskutiert, das Thema, eine Person ist verantwortlich, ne? Und da gibt es ja diese beiden Extreme. Im Konzern verteilt sich Verantwortung so stark, dass am Ende niemand wirklich entscheidet oder verantwortlich ist. Im Mittelstand hängt dagegen zu viel oft auch an einer einzelnen Person. Beides kann natürlich Projekte lähmen, ne? So als Bottleneck. Wie siehst du den Punkt?
Das ist natürlich immer genau des Messers Schneide. Zu welcher Seite schlägt das Pendel aus? Wir haben beides erlebt, auch hier im Unternehmen. Das Kopfmonopol bis hin zu großen Strukturen, die versucht haben, Projekte umzusetzen, was natürlich zu Lasten der Geschwindigkeit sehr oft geht. Wichtig ist, dass, also ich bin ein Freund des Highlander-Prinzips, also wichtig ist es, dass es einen Verantwortlichen, Gesamtverantwortlichen für die Umsetzung des Projektes gibt. Und was wir jetzt in den letzten 2 Jahren massiv gelernt haben, ist das Thema Change Management. Wir verändern so viel in Richtung Anwender, in Richtung Markt, sodass wir auch einen eigenen Teil in jedem Projekt haben, der sich um das Thema Change Management, Veränderung für das Business, Veränderung für den Anwender, Veränderung für den Kunden nochmal explizit wahrnimmt und das auch entsprechend bearbeitet, darstellt, kommuniziert. Und als drittes Element haben wir Botschafter in den Projekten. Die Botschafter sind keine Key-User. Das sind meistens Führungskräfte aus dezentralen Geschäftseinheiten, die entsprechend aber diesen Bereich, um den es geht, den man eben verändert, auch die Verantwortung und im Alltag noch mit bearbeiten.
Mhm. Das heißt, Multiplikatoren quasi, die das auch dann mitverkaufen und dafür sorgen, dass es akzeptiert wird.
Genau, und wenn der Projektleiter, mal ein Beispiel, wenn der Projektleiter eine Schulung im Fuhrpark gibt über eine neue Tourenplanungssoftware, wird das von einem Tourenmanager oder Tourenplaner anders angenommen, als wenn der Fuhrparkleiter eines anderen Hauses das kommuniziert und sagt, übrigens, es funktioniert wirklich, du kannst dich darauf verlassen und übrigens folgende Effekte haben wir bei uns erzielt, sieht nur anders aus, aber funktioniert. Und das im Prinzip sagt der Projektleiter nichts anderes, aber er hat nicht die Dialektik der Anwender. Und das ist eben genau das, was ein Riesenvorteil ist.
Nee, verstanden. Unser Thema ist ja nach wie vor auch Entscheidungen unter diesen verschiedenen Rahmenbedingungen. Wie verändert diese direkte Konsequenz einer Entscheidung, ne, die aber dir definitiv sehr stark ausgeprägt ist, dein Führungsverhalten? Entscheidest du dadurch schneller, vorsichtiger, bewusster? Machst du dir mehr Gedanken, bevor du Entscheidungen triffst? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also Gedanken auf jeden Fall. Also das Thema.
Also du hast ja direkt diese Auswirkung, ne? Du hast quasi eine Entscheidung und dann geht's direkt los, ne? Und du hast nicht drei Sicherheitsschleifen drin.
Genau, also ich habe keine Absicherung und die Konsequenz trage ich natürlich auch gleich persönlich mit. Und die merkt auch jeder im Unternehmen. Das ist natürlich ein Riesen Aspekt, deswegen triffst du Entscheidungen bewusster und überlegst auch 5 Minuten länger drüber, welche Abhängigkeiten, welche Implikationen es gibt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir unser Geschäft von der Marktseite vor allen Dingen sehr stark kennen. Weil wenn ich der Beste in der Qualität, in der Kundenqualität sein möchte, dann muss ich das nicht nur vom Kunden aus denken, sondern ich muss beim Kunden auf dem Schoß sitzen. Ich muss den Kunden selber erleben und mir nicht nur erzählen lassen, wie der Kunde ist oder was der Kunde gern hätte. Das ist ein ganz großer Aspekt, den wir mitnehmen und das führt natürlich zu einer bewussteren Entscheidung und die auch intensiv natürlich diskutiert wird, aber eben in wirklich sehr kurzen Meetings und Zyklen, weil meine Erfahrung ist, du kannst zwar alles 3-mal, 4-mal, 5-mal von A nach B durchprüfen und wieder zurück, die Entscheidung wird dadurch nicht besser. Sie wird nur verlangsamt.
Genau, wird verlangsamt, ne? Und
und wenn ich Zweifel habe, dann treffe ich sie nicht. Also dann sah ich das klar.
Das ist dann das typische Bauchgefühl, was du auch merkst und weißt, ne? Und das bringt uns zur Kernfrage der heutigen Episode. Was braucht eine gute Entscheidungskultur wirklich? Klare Prozesse, Gremien und Verantwortlichkeiten oder Persönlichkeit, Erfahrung und Haltung? Oder was ganz anderes?
Es ist wie immer, es kommt drauf an. Nein, es ist, es braucht klar, es braucht Persönlichkeit und Kompetenz und Mut. Das ist als erstes. Und dann braucht es eine klare Aufarbeitung. Das ist das Thema Kostenleistung zum Beispiel. Das reicht meiner Ansicht nach schon. Von Gremien werden ja in Deutschland immer gebildet im Sinne von Absicherung für alle. Zum Schluss steht in der Geschäftsführung auch nur einer dafür gerade. Also insofern, wozu diese ganze Gremienarbeit? Dass ich unternehmenskritische und Entscheidungen über einen gewissen Wert immer in einem Vier-Augen-, Sechs-Augen-Prinzip oder teilweise, wenn Aufsichtsräte benötigt sind, auch im Mehr-Augen-Prinzip beschlossen werden. Das ist ganz normal. Das haben wir auch. Aber zum Schluss ist der das in seinem Fachgebiet verantwortet, in seinem Geschäftsführungsbereich, der dafür gerade steht. Und deswegen muss der auch die Kompetenz haben und entscheiden können, das ist realistisch, die Umsetzung ist realistisch, die Anwendung ist realistisch, der Markteinfluss ist realistisch oder eben nicht. Ja,
im
also
Prinzip dann,
das ist Persönlichkeit.
Das ist Persönlichkeit und das ist ein wichtiger Punkt. Also mein Eindruck ist immer, Struktur ist dann gut, wenn sie Entscheidungen eben vorbereitet und beschleunigt. Sie wird dann eben kritisch und zum Korsett, wenn die Einhaltung des Prozesses eben wichtiger wird als das Ergebnis. Und wir haben jetzt von dir sehr viel über Ergebnis gehört und das finde ich gut, dass du da auch vom Ende denkst und dann den Rest daran ableitest. Woran erkennst du, Frank, dass eine Struktur ihren Zweck nicht mehr erfüllt, sondern nur noch sich selbst beschäftigt? Das haben wir auch so als Phänomen ganz oft. Woran erkennst du das?
Wenn ich nichts mehr von ihr höre, und hören heißt, sie bringt keine Ergebnisse aus Geschäftssicht, dann arbeitet die Struktur nicht mehr. Ein anderes Indiz ist erstmal wie immer, die Projektampel verändert ihre Farbe und bleibt verharrt in einer Farbe außerhalb grün. Das ist ein Thema. Und ich rede hier nicht über das Budget, sondern wieder über das Thema Zeit und Ergebnis. Das ist ein Riesenaspekt. Das kriegt man relativ schnell mit. Und dadurch, dass wir eben doch sehr auf Task-Ebene in der Realisierung der Projekte arbeiten, also die Projektmanager und Projektleiter, kann man sehr gut identifizieren, wo diese Bremser sitzen oder diese Blocker, weil eben dann dort die entsprechenden Ergebnisse für die folgenden Wertschöpfungsstufen nicht bereitgestellt werden. Was natürlich auch passiert ist, dass Projektziele sich im Laufe eines Projekts verändern, weil der Markt sich verändert.
Liegt auch im Wesen des Projektes, ne?
Ja, dem müssen wir auch Rechnung tragen. Den tragen wir auch Rechnung. Das ist nicht schön, aber ich habe bisher auch noch kein Projekt erlebt, das von Anfang bis Ende einmal sauber durchgeplant und genau nach geplanten Zielen realisiert wurde. Das heißt, das Thema mit Frozen Periods arbeiten, das halten wir auch sehr oft nur kurz durch und nicht über eine Laufzeit von 2 Jahren zum Beispiel, sondern wir gehen in den Weg der Prämissen. Wir treffen Prämissen und wenn eine Prämisse eben nicht mehr zutrifft, durch eine gesetzliche Änderung zum Beispiel oder eben durch eine Marktveränderung auf Kundenseite, dann haben wir einen Prämisseneffekt, den hat weder das Projekt zu verantworten noch irgendjemand anders, sondern wir werden einfach gerade entscheiden, was diese Prämisse, dieser Effekt eben für eine Auswirkung aufs Unternehmen, auf die Projekte hat. Und dann können wir auch daraufhin wieder sagen, okay, dann müssen wir jetzt eben das Projekt stoppen oder wir müssen es abändern oder wir können weiterfahren wie geplant, aber es wird halt zum Beispiel zu einer Verlängerung der Laufzeit kommen, was sehr oft im regulatorischen Umfeld passiert, weil die Regulatorik meistens aktuell ja nicht sehr klar ist, vor allen Dingen im KI-Umfeld. Und wir sehen ja gerade, was der EU-AI-Act alles für Überraschungen dieses Jahr noch für uns bereithält. Wir haben jetzt zum 2.8. diese KI-Kennzeichnungsrichtlinie umgesetzt oder Vorgaben. Das sind Themen, das ist jetzt nur eine kleine Formalie, das ist einfach umzusetzen, aber da kommen ja noch andere Themen, die uns weiter beschäftigen oder die Anwendung von KI in Deutschland ist für viele Mitarbeiter mit den zwanghaften Voraussetzungen einer Schulung nur schwer nachzuhalten. weil sie das aus dem privaten Umfeld ja auch nicht kennen. Aber wir müssen es halt einmal machen und das hindert uns. Und das sind so Geschwindigkeitsaspekte, das sind Prämissen, die müssen wir einfach, denen müssen wir Rechnung tragen. Ja?
Also gerade in dem Beispiel, ne, da passen einfach die Konzepte wie eine Schulung zum Inhalt nicht mehr zusammen. Ne? Also wenn du deine Schulung konzipierst, dann ist die quasi einen Tag später überflüssig, weil sich die Themen so weiterentwickelt haben. Aber du hast jetzt eben gerade die Regulatorik angesprochen. Lass mich mal die Bogen nochmal kurz zum Thema Governance schlagen. Welche minimale Governance braucht aus deiner Sicht ein mittelständiges Unternehmen unbedingt?
Also Projekte fliegen uns immer zu, klar, ne? Aber die Struktur, wie wir sie abarbeiten, das ist ganz wichtig. Das heißt, wir haben zum einen neben dem Ziel und dem Nutzen, was uns maßgeblich beeinflusst bei der Entscheidung, auch das Thema, wann kann ich eigentlich was umsetzen, also Abhängigkeit zu anderen Sachen. Hier kommt das Thema Unternehmensarchitektur stark zum Tragen, was eine Governance für uns ist. Das Thema Ressourcenverfügbarkeit ist ein Thema, weil für viele Themen gibt es halt nicht die besten Kompetenzen am Markt frei verfügbar, sondern sie sind halt doch knapp. Und wenn man sie im eigenen Haus hat, sind die meistens noch ein bisschen knapper, weil die Besten arbeiten ja immer in den guten, in den wichtigen Projekten. Also Ressourcen. Wir führen das ganze Thema in einem Projektportfolio, ganz klassisch, das gerankt ist nach der Dringlichkeit der Umsetzung. Die Wichtigkeit ist zweites Bewertungskriterium, aber die Reihenfolge 1 bis 20 zum Beispiel ist die Dringlichkeit, also Bedeutung fürs Geschäft. Und das ist für uns eben das, wenn ein neues Projekt dazukommt, was wir eben auf vorhandene, schon beschäftigte Ressourcen noch geben müssten, dann läuft das gegen dieses Portfolio. Also das ist unsere Governance, also das Thema Architektur, Projektportfolio, Ressourcenverfügbarkeit. Das ist das, was wir jetzt rein methodisch gegensetzen, neben die ganz normalen kaufmännischen Aspekte, die wir so und so alle kennen.
Klar, du hast vorhin ein paar Aspekte genannt, auch im Bereich Projektumsetzung. Ne? Wenn wir quasi vom normalen Portfolio sprechen, dann kommt die Umsetzung in Projekten, hast du ein paar Aspekte vorhin genannt, finde ich gut. Dann lass uns mal in Richtung letztes Drittel kommen, unsere Aufnahme heute. Ich würde dir gerne zwei Fragen stellen. Und zwar zum einen, was sollte ein Konzern im weitesten Sinne ganz konkret vom Mittelstand übernehmen?
Was der Mittelstand vom Konzern lernen kann, und das ist das, was ich im Konzern auch gelernt habe, eine strukturierte und gründliche Arbeitsweise in der Umsetzung von Projekten. Also da ist ein Konzern, was gerade das Thema Methodenkompetenz im Projektmanagement betrifft, doch sehr reifer. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der sich auf der operativen Schiene in der Umsetzung von Projekten wirklich aber auch bewahrheitet hat, egal wo ich war. Ja, also die Kompetenz, ein Projekt durzuführen, Menschen zu führen, Menschen zusammenzubringen aus unterschiedlichen Einheiten auf durch eine fachliche Führung, ist etwas, was ich zumindest in den Konzernen, wo ich war, gelernt habe und was ich auch im Alltag immer wieder brauche.
Ja, also was dir heute quasi zugute kommt. Ne? Dann drehen wir die Frage mal rum. Also gibt's was, was ein Konzern ganz konkret vom Mittelstand übernehmen kann?
Ja, die nicht nur die Delegation, sondern die Verortung der Umsetzungsverantwortung in die Projekte. Nicht nur auf den Projektleiter, sondern auf alle Mitarbeiter. Jeder ist für seinen Teil verantwortlich. Und nicht nur für seinen Teil, sondern auch für die erfolgreiche Übergabe an die Nachfolgenden.
Also sicherstellen, dass es auch wirklich funktioniert, ne?
Genau, also dass jeder mit jedem. Das ist etwas, was wirklich wichtig ist und das wirklich das Thema Verantwortung und Verantwortungsübernahme. Und was, glaube ich, Konzerne vom Mittelstand auch lernen können, ist Umgang mit Misserfolgen. Projekte scheitern, Projekte laufen schief, Projekte sind nicht immer schön und laufen nicht geradeaus. Aber was bringt es mir, Projektleiter am laufenden Band zu wechseln? Was bringt es mir, Leute stramm stehen zu lassen und mit Disziplinarmaßnahmen zu erlegen? Lieber diesen Kollegen noch ein zweites Mal reinschicken, wenn er dann den Fehler wieder macht. Dann können wir uns überhalten. Aber meistens machen die Kollegen den Fehler nicht zweimal. Und die meisten Kollegen nehmen auch entsprechend die Verantwortung dann wahr. Und was der Mittelstand auch immer macht, wenn ich dem Mitarbeiter halt die Verantwortung gebe und ihm die auch wahrnehmen lasse, dann aber auch, wenn es nicht funktioniert, die Konsequenz sehr schnell ziehen. Ja, also, aber ohne groß Vorstandssitzung etc., sondern man geht dann entsprechend dann direkt auf die Person zu und sagt, okay, ich glaube, das bringt nichts. Lass es uns anders realisieren. Ne? Und da brauchen wir keine Vorstandssitzung und sonstiges zu, sondern das bringt der Alltag mit, weil wir uns halt im Alltag nicht nur sehen, sondern auch spüren. Nämlich wenn irgendwo was steht, dann beeinflusst das immer das gesamte Geschäft, weil wir sitzen alle im selben Boot. Und das ist das Wichtige, was, glaube ich, auch im Mittelstand gegenüber den Konzernen viel mehr Klarheit hat. Wenn im Boot irgendwo ein Loch ist, es ist total egal, in welcher Sitzreihe, in welcher Bankreihe das ist. Wir haben alle nasse Füße.
Genau, kriegen alle nasse Füße, das ist richtig. Und das ist, glaube ich, der spannendste Punkt, ja, dass es eben nicht nur die eine Welt besser ist als die andere, sondern erfolgreich ist, wer erkennt, welche Logik zur jeweiligen Situation passt, ne? Und wer bereit ist, die eigene Prägung auch zu hinterfragen. Und gehen wir mal in Richtung der Ratschlagsecke, ja. Ich meine, stell dir vor, ein CEO, der gerade aus einem Konzern in den Mittelstand wechselt. Was soll der in den ersten 100 Tagen bewusst nicht tun? Was würdest du dem raten?
Also in den ersten 100 Tagen sollte er nicht die Organisation verändern. Er sollte in den ersten 100 Tagen sich das Geschäft angucken, nicht aus CIO-Sicht, sondern aus Kunden- und Fachsicht. Also er sollte wirklich dahin gehen, wo das Geld verdient wird. Und das für mehrere Wochen aus verschiedenen Perspektiven oder auch in verschiedenen Lokationen wahrnehmen. Um einfach Verständnis für die Unternehmenskultur auch zu kriegen, weil das ist was sehr Wichtiges. Weil wir können die Kultur, die gerade der Tech-Bereich hat oder auch die Art der strukturierten Denkweise, die finden wir in kreativen Bereichen wie Vertrieb einfach nicht oder Marketing. Das ist auch kein böser Wille der Kollegen, aber die sind erfolgreich am Markt, weil sie eben komplett quer denken, komplett andere Ansätze haben und immer einen Wow-Effekt beim Kunden erzeugen. Das kriegst du mit einer strukturierten Denkweise nur schwer hin, dass der Kunde sagt, oh wow, du hast ja von gestern auf heute eine Nachkommastelle hinzugenommen. Ja, also das ist wichtig. Und dann sich seine Führungsteams angucken und die Expertenteams. Also beide in Kombination. Und bitte nicht die Experten zu Führungskräften machen, sondern die Experten Experten lassen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber bitte nicht die Organisation komplett drehen und baut nicht die IT für die IT, baut die IT fürs Business. Hört sich immer leicht an, aber das kriegst du eben nur hin, wenn du das Geschäft kennst und vernetzt dich als ITler bitte mit deinem Fachbereichskollegen so, dass sie dich wahrnehmen als Ratgeber, als Ratschlaggebender für Fachfragen auch. Weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir haben eine unheimlich hohe Fachkompetenz bei uns im Application Management, was Fachprozesse, was Kalkulationsgrundlagen und so weiter betrifft, wo der Fachbereich proaktiv auf die Kollegen zukommt und fragt, Mensch, wie war das nochmal? Wie würdest du das denn machen? Oder wie können wir es optimieren?
Also das Zusammenführen quasi von den verschiedenen Disziplinen, dass man eben auch gemeinsam dann an den Business-Zielen arbeitet und auch merkt, das ist eine gemeinsame Sache. Frank, ich versuche jetzt nochmal unser Gespräch in drei Punkte zu verdichten. Ja, also erstens das Thema, ich muss quasi bewusst wissen, wie meine Prägung ist, wo ich herkomme und auch gucken, ob die zu der Situation passt, in der ich bin. Ne? Also sprich, ich komme aus einem Konzern, gehe in den Mittelstand. Muss einfach erstmal gucken, was da los ist und mich dann entsprechend drauf anpassen. Zweitens, vor Entscheidungen auch klar benennen, welche Informationen fehlen, welches Risiko einhergeht und trotzdem dann natürlich bewusst, das wäre mein dritter Punkt, die Verantwortung übernehmen, dass die Verantwortung auch eindeutig machen, ne, und ohne Widerspruch das entsprechend auch dann durchzuziehen. Sehr schön, Frank. Dann vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für die offenen Einblicke, für die sehr schönen Beispiele. Du hast das echt super konkret auch gemacht. Und was ich aus dem Gespräch mitnehme, gute Entscheidungen entstehen weder durch maximale Absicherung noch durch Geschwindigkeit um jeden Preis. Sie entstehen immer dann, wenn Führung den Kontext versteht, ne? Klare Leitplanken setzt und dann eben, wie schon mehrfach betont, auch Verantwortung übernimmt, ne? Und die Frage ist deshalb nicht Konzern oder Mittelstand, sondern die bessere Frage lautet, welche Entscheidungslogik braucht diese Situation, in der ich mich gerade befinde? Und dafür braucht es halt Erfahrung. Ja, und deswegen fand ich unser Gespräch heute toll. Vielen Dank dafür und jederzeit gerne wieder.
Vielen Dank, war sehr spannend.
Das war Projektmanagement im Glas. Wenn Ihnen diese Folge einen neuen Blick auf Ihre Entscheidungsreflexe gegeben hat, abonnieren Sie uns gerne. Sie finden den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, unter Apple, Spotify und so weiter. Und teilen Sie auch die Episode gerne mit Kolleginnen und Kollegen. Und ich freue mich auf das nächste Mal.
Das war Projektmanagement im Glas mit Christian Dirk. Präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Projekte erfolgreich und nachhaltig umzusetzen. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Gespräch. Alle Kontaktmöglichkeiten und weiterführenden Links finden Sie in den Shownotes.